Ja, in unserer Themenreihe beschäftigen wir uns gerade mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Wir hatten schon einiges dazu gehört. Einmal, wie ist sie überliefert worden? Da haben wir über Handschriften gesprochen. Letztes Mal ging es um die Inspiration der Schrift. Das heißt, ist die Bibel wirklich das Wort Gottes? Ich glaube, das hat Franz uns auch sehr praktisch vorgeführt, wie man auch dahin kommt zu der Überzeugung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und heute wollen wir Fortsetzung machen. Es geht um den biblischen Kanon. Das heißt, es geht um die Zusammensetzung der Bücher der Bibel. Ich glaube, wenn man Christ wird, macht man sich eigentlich sehr wenig Gedanken über solch ein Thema. Da nimmt man einfach eine Bibelausgabe in die Hand, liest hindurch und man nimmt jedes Buch ernst. Und dann kann es einem passieren, dass man plötzlich an eine Bibelausgabe kommt, die man so noch nicht kennt. Und da scheinen ein paar Bücher mehr drin enthalten zu sein, die sogenannten Apokryphen. Man fragt mal vielleicht mal einen anderen Christ, du, was denkst du darüber? Und der tut das einfach so ab und sagt, leg die Bibelausgabe weg, ja, nimm dir lieber eine andere Bibel. Man fragt sich jetzt, was ist mit diesen Büchern? Und vielleicht kommen auch weitere Fragen dann auf. Wer hat denn überhaupt entschieden, welche Bücher hineinkommen und welche Bücher eben nicht? Oder woran erkennt man das denn, dass ein Buch hineingehört oder nicht? Auch eine wichtige Frage, könnten vielleicht nochmal neue Bücher hinzukommen? Ich meine, es gab das Alte Testament und dann folgt nochmal das Neue Testament. Und es könnte ja sein, dass mal weitere Bücher folgen, irgendwann vielleicht in der Zukunft. Und das sind so ein paar Fragen, denen wir heute nachgehen möchten. Und ich persönlich glaube, das Thema ist auch nicht so unwichtig. Es ist nämlich sehr wichtig zu wissen, welche Bücher hineinkommen und welche nicht. Und es ist auch wichtig zu wissen, ob der Kanon abgeschlossen ist oder ob wir vielleicht offen sein sollten für zukünftige Schriften, die vielleicht noch kommen, durch irgendwelche Propheten oder derartig. Nun, ich habe schon mal diesen Begriff genutzt, Kanon. Was bedeutet Kanon? Wird ja immer wieder auch benutzt. Eigentlich bedeutet dieser Begriff so viel wie Rohr. Also sagt uns jetzt nicht so viel, aber früher wurde ein Rohr zum Beispiel auch genutzt zum Messen. Es war ein Messinstrument. Und daher auch dieser Begriff, es bedeutet so viel wie Maßstab, Standard, Regel. Und das ist eben die Frage, die man sich stellt. Welche Bücher gehören nun zu Gottes Maßstab für Glaube und Praxis der Gemeinde? Oder anders ausgedrückt, was sind denn die genauen Maßstäbe, die in der Vergangenheit angewandt wurden, ja, um als Kanon zu gelten? Also da gab es ja bestimmte Maßstäbe, wo man sagt, okay, dieses Buch gehört rein und gewisse Bücher eben auch nicht. Und heute hat dieses Wort eigentlich eine andere Bedeutung bekommen. Wir sagen immer, die ganze Zusammensetzung von den ganzen Büchern, das zusammen bildet den Kanon. So benutzen wir diesen Begriff eigentlich. Nun, wann wurde der Kanon festgelegt? Ich werde so ein paar Fragen einfach in den Raum werfen. Wann wurde also der Kanon festgelegt? Viele haben, glaube ich, Folgendes im Sinn, wenn sie an die Bibelbücher denken. Da gab es doch irgendwie mal so ein Konzil, das heißt so eine Ratsversammlung von Kirchenleuten. Und die haben dann einfach bestimmt, dieses Buch gehört rein, dieses eher nicht. Und so kamen dann letztendlich unsere 66 Bücher zusammen. Nun, wenn wir das mal genau beobachten, werden wir feststellen, dass es niemals so etwas gab. Es gab zwar Konzile und da hat man auch zu gewissen Ergebnissen gekommen, aber wir müssen es vor Augen halten, bevor es so ein Konzil gab, sagen wir mal im 3. Jahrhundert nach Christus, da hatten die Juden schon längst für sich fest, was zum Alten Testament gehört und was nicht. Also es gibt nicht den Zeitpunkt, wo man das mal alles festgelegt hat. Wir hatten auch schon immer wieder gesagt, es ist auch eine fortschreitende Offenbarung. Immer wieder kamen Personen zu einem Ergebnis. Es wurde nicht einmalig festgelegt. Eine weitere Frage, die aufkommt, wer hat den Kanon festgelegt? Nun, wenn wir es genau nehmen, gab es niemals solch eine Festlegung von irgendwelchen Führern, die dann gesagt hätten, wir bestimmen heute, was Autorität hat und was nicht. Es war anders. Es gab zwar Sitzungen, wo Kirchenleute auch zusammenkamen, aber dort wurde nicht bestimmt, welches Buch Autorität hat oder was nicht, sondern man hat nur anerkannt. Das heißt, man hat unter den Gläubigen schon längst darüber gesprochen, das ist Wort Gottes und das nicht. Und man hat es letztendlich nur anerkannt. Man hat es nicht bestimmt. Es ist nicht so, dass eine Kirche bestimmen könnte, was Bibelbuch ist und was nicht. Man kann es nur anerkennen. Dann natürlich eine wichtige Frage, welche Maßstäbe wurden da angewandt? Und das ist auch für uns eine interessante Frage. Stellt euch mal vor, ihr lebt so im zweiten, dritten Jahrhundert. Es sind viele Schriften unterwegs von irgendwelchen christlichen Leuten. Und jetzt müsstet ihr für euch überlegen, was ist jetzt Wort Gottes und was nicht. Ich meine, nehmen wir nur mal die Briefe des Apostel Paulus. Wir haben ja zahlreiche Briefe hier bei uns im Kanon drinne. Aber zum Beispiel nehmen wir mal den Kolosserbrief. Da schreibt er ganz offen darüber und sagt, ich habe noch einen Brief an die Gemeinde an Kolossee geschrieben. Und wenn die den durchgelesen haben, dann lest den auch mal. Tauscht mal die Briefe aus. Den Brief an die Kolosser ist in die Bibel gekommen. Man hat gesagt, das ist Wort Gottes. Der andere Brief an Kolossee, an Laodicea, Entschuldigung, den hat man nicht hineingenommen. Und da fragt man sich jetzt, wie hat man das denn entschieden, dass der eine reinkommt und der andere eben nicht? Nun, welche Maßstäbe könnte man da anwenden? Und ich habe hier so ein paar Vorschläge, die ich so gelesen habe, die in der Vergangenheit gemacht wurden, gerade zum Alten Testament. Hier ist ein gewisser Eichhorn, der meinte, um in das Alte Testament hineinzukommen, also als Bibelbuch, muss das Buch sehr alt sein. Das war sein Kriterium. Es muss ein sehr altes Buch sein. Nun, wenn wir zum Beispiel Josua lesen, da finden wir noch andere alte Bücher, die dort festgehalten sind. Da ist die Rede zum Beispiel von dem Buch der Aufrichtigen, scheint auch irgendwie geistlich gewesen zu sein. Oder das Buch von den Kriegen des Herrn wird auch erwähnt in 4. Buch Mose. Und das finden wir immer wieder im Alten Testament, dass es noch andere Schriften gab. Die waren auch alt, sind aber nicht hineingekommen. Ist vielleicht nicht das Kriterium. Eine andere Person, ein gewisser Hitzig um 1850, meinte, es müsste eine geweihte hebräische Sprache vorliegen. Nun, ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellen kann, aber vielleicht muss das besonders fromm klingen. Also eben geweiht, wo er sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das Bibelwort ist. Nun ist auch fraglich, zum Teil besteht eben das Alte Testament auch aus aramäischer Sprache und nicht nur hebräisch. Zwar nur ein kleiner Teil, aber wahrscheinlich ist das auch nicht das Kriterium. Ein Vorschlag, was ich schon sehr gut finde, das ist ein gewisser Wildebohr aus 1895, der meinte, dass alle Bücher des Alten Testaments mit der Tora übereinstimmen müssen, das heißt mit den 5 Büchern Mose. Und ich denke, das ist schon mal ein sehr guter Gedanke. Nur kann es sicherlich auch sein, dass es andere Schriften gibt, die den 5 Büchern Mose nicht widersprechen würden, also konform gehen würden. Und eine Frage ist dann natürlich auch, warum gehören die 5 Bücher Mose denn da rein? Das ist ja auch fraglich. Und so merken wir, es ist gar nicht so einfach. Es braucht so etwas wie einen absoluten Maßstab, damit man erkennt, was wirklich göttliche Autorität hat und was nicht. Und ich möchte euch ein paar Erkennungszeichen weitergeben, die man dann auch genutzt hat. Das erste Kriterium, das man hat, das ist das prophetische bzw. apostolische Kriterium. Ihr könnt mal die Bibel aufschlagen, 2. Thessalonicher 2, Vers 2. 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Da sagt der Apostel Paulus, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Und das ist eine wichtige Aussage, die er hier trifft. Es gab angebliche Autoren, die sich ausgaben als Paulus oder als Petrus und dergleichen, weil das war ein wichtiges Kriterium, wo man festgelegt hat, ist das Bibelwort oder nicht. Das heißt, wer ist der Autor? Ist das ein Prophet? Ist dies ein Apostel? Und welchen Charakter hat dieses Buch? Zum Beispiel im Alten Testament bestehen alle Schriften ausschließlich besteht der Kanon aus Büchern, die von Männern geschrieben wurden, die eine prophetische Berufung oder eine prophetische Begabung hatten. Das waren alles Propheten. Selbst der König David spricht zum Beispiel in den Psalmen prophetisch. Also da war eine prophetische Begabung da gewesen. Und das finden wir ausschließlich im Alten Testament. Und auch im Neuen Testament ist es so, dass alle Bücher, die geschrieben wurden, entweder von Apostel stammen oder von Personen, die ganz, ganz engen Kontakt hatten zu den Aposteln. Das können wir zum Beispiel lesen, Epheser 3, Verse 4 und 5. Das hilft uns auch weiter bei diesem Gedanken. Ihr könnt euch auch Epheser 2, Vers 20 aufschreiben, da wird auch Ähnliches gesagt. Aber nehmen wir mal Epheser 3, 4 und 5. Darin könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten, damit sind die neutestamentlichen Propheten gemeint, durch den Geist geoffenbart worden ist. Also er redet ganz klar darüber, dass das Neue Testament, er spricht ja auch von einem Geheimnis, was ihm offenbart wurde, es wurde den Aposteln geoffenbart und neutestamentlichen Propheten. Also auch hier ganz klar die Aussage, ja, Apostel, Propheten, die müssen dastehen. Das war zum Beispiel auch so beim zweiten Petrusbrief. Ich werde noch später ein paar Bücher nennen, wo man sich gefragt hat, gehört das wirklich in den Kanon hinein oder nicht. Und das war zum Beispiel beim zweiten Petrusbrief so. Weil man sich die Frage gestellt hat, ist das wirklich der Apostel Petrus, der diesen Brief geschrieben hat? Und erst als das klar war, hat man das dann auch letztendlich in den Kanon aufgenommen. Ein zweites Kriterium ist das der Autorität. Nun, es gibt Bücher, da ist es nicht so klar, von wem es geschrieben wurde. Zum Beispiel der Hebräerbrief. Bis heute wird noch hin und her diskutiert, wer ist der Autor. Und doch merken wir, dass dieses Buch mit göttlicher Autorität spricht. Wir finden manchmal auch in den Büchern ganz deutliche Worte wie "So spricht der Herr" oder "Das Wort des Herrn geschah zu mir" oder "Der Herr sprach zu mir". Das gibt es auch manchmal in den apokryphischen Büchern. Auch sie geben manchmal vor, mit Autorität zu sprechen, aber es gibt dort andere Gründe, warum sie verworfen wurden. Was ist aber beispielsweise mit dem Buch Esther? Im Buch Esther finden wir so eine Aussage überhaupt nicht. Da finden wir noch nicht mal den Namen Gottes. Und doch hat man auch gemerkt, hier spricht Gott mit Autorität. Man sieht ihn dort immer wieder im Hintergrund, wie er Geschichte führt und lenkt. Und da hat man auch gesagt, nein, hier sehen wir ganz klar Gott dahinter. Er spricht. Ein dritter Punkt, was ich auch sehr wichtig finde, die geistliche Kraft eines Buches. Ich werde jetzt nicht die ganzen Textstellen vorlesen, aber könnt ihr euch aufschreiben, Hebräer 4, Vers 12 und 2. Timotheus 3, 15 und 16, wo auch die Rede ist, dass alle Schrift von Gott gehaucht ist und nützlich ist für uns. Und dann wird auch beschrieben, inwiefern. Das heißt, aus allen Bibelbüchern strömt Gottes Kraft. Das merkt man. Diese Bücher führen zum Heil, sie erbauen und sie erziehen uns. Und das ist ein Kennzeichen von jedem Bibelbuch. Ich kann mich erinnern an einen Bruder, dem bin ich mal das erste Mal auf dem Parkplatz begegnet, als er mir erzählte, er sucht eine Gemeinde. Und er erzählte dann, wie er dann zum Glauben gekommen ist. Er sagt einfach, ich glaube auf der Fußgängerzone, wurde ihm einfach das Johannesevangelium gegeben. Und er sagt, er ist bis Johannes Kapitel 3 gekommen und da hat er sich bekehrt. Der hatte mit Glauben nichts zu tun gehabt, aber da war Kraft da. Allein durch das Lesen hat er sich bekehrt. Und das tun die Bibelbücher. Ja, die bringen einen dahin. Jemand hat das so formuliert: Geben wir der Bibel einmal die Chance, mit Autorität zu reden, so wird sie brüllen wie ein Löwe. Aber die Autorität eines Löwen kann sich erst dann herausstellen, wenn man ihn loslässt. Das heißt, wenn der Mensch erstmal offen ist und es erstmal wagt, dass die Bibel zu ihm sprechen darf, dann merken wir das. Wenn der Löwe erstmal losgelassen wird und ruft und brüllt, dann passiert etwas. Und das ist sehr typisch für die Bibelbücher. Dann noch ein Punkt, das ist die historische und lehrmäßige Genauigkeit. Nun, das ist etwas, was man merkt, wenn man Bücher miteinander vergleicht. Es war nämlich so, es gab bekannte Bibelbücher und dann hat man verglichen, passt das, was hier geschrieben steht, zu dem, was vorher schon geschrieben war. Zum Beispiel nehmen wir mal Paulus, der nach Beröa kommt. Er verkündigt dort das Wort Gottes. Was haben die gemacht? Die haben seine Worte verglichen mit dem, was im Alten Testament geschrieben steht. Passt das zusammen, was schon geschrieben ist? Und das ist eben auch ein wichtiges Kriterium. Und da fallen eben die Apokryphen immer wieder hindurch. Dort finden wir ganz klar auch Irrtümer. Ja, und wo wir sagen, das passt eben nicht zum Beispiel mit der Tora zusammen. Es ist sowieso auffällig, glaube ich, wie Altes und Neues Testament zusammenpasst und dass ein Buch das andere bestätigt. Das macht den Kanon letztendlich aus. Keine Widersprüche, sondern sie bestätigen sich immer wieder. Und den letzten Punkt, den ich noch nennen will, ist die ursprüngliche Aufnahme eines Buches. Das heißt, wie wurde das Buch angenommen von den Personen, an die es geschrieben wurde? Und da finden wir ganz viele Zitate auch von den Kirchenvätern, die berichten darüber, was die Gemeinden selbst gesagt haben, was Personen gesagt haben, wie das in der Christenheit empfunden wurde. Und das hilft uns auch enorm weiter. Also wir merken, es müssen mehrere Kriterien zusammenkommen, ja, aber letztendlich ist man sich da einig. Und ich wollte uns jetzt so ein bisschen durchführen, einmal in den alttestamentlichen Kanon hinein. Beim alttestamentlichen Kanon ist es so, da ist man sich ziemlich sicher gewesen. 400 vor Christus, das heißt zur Zeit Nehemias und Maleachis, standen schon alle 39 Bücher des Alten Testamentes fest. Und die Juden waren sich sehr einig eigentlich, was das Alte Testament betrifft. Es gab dort auch Bibelkritiker, die gab es schon, nehmen wir nur die Sadduzäer. Die haben gesagt, für uns gelten nur die 5 Bücher Mose, der Rest ist nicht Wort Gottes. Aber die bilden da eine ganz, ganz große Ausnahme. Die Juden waren sich eigentlich ziemlich einig. Und erst 70 nach Christus, das heißt, als die schon zerstreut waren, die Juden, haben sie sich das nochmal besonders dann aufgeschrieben, zum Beispiel im Talmud, das ist die jüdische Überlieferung. Und dann haben sie gesagt, nach den letzten Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi wich der Heilige Geist von Israel. Sie anerkannten die 39 Bücher und haben gesagt, und danach kam nichts mehr. Es war ein 400 Jahre der Stille. Und dann kommt erst das Neue Testament. Auch der Historiker Josephus im 1. Jahrhundert hat auch ganz klar bestätigt, wir glauben an diese 39 Bücher. Die sind von uns alle anerkannt. Das heißt, da merken wir schon, Apokryphen haben die nicht hineingenommen. Das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten. Was auch auffällt, ist, dass fast alle alttestamentlichen Bücher im Neuen Testament zitiert werden. Es gibt ein paar Bücher, die werden nicht zitiert. Das ist einmal das Buch Richter, Ruth, Chronik, Esther und Hohelied. Der Rest wird irgendwie zitiert. Aber trotzdem müssen wir auch sagen, dass Begebenheiten, die in dieser Zeit stattgefunden haben, zum Beispiel zur Zeit Chroniks, werden zumindest erwähnt im Neuen Testament. Und auch wenn das Buch Hohelied zum Beispiel nicht zitiert wird, finden wir dort das Bild vom Bräutigam und der Braut. Das benutzt zum Beispiel Jesus. Ja, also in gewisser Weise kommen alle Bücher im Neuen Testament vor. Und letztendlich ist es auch Jesus, der das komplette Alte Testament bestätigt mit den 39 Büchern, wie die Juden es kannten. Er sagt das nämlich so in Lukas 24, Vers 44, Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses, das ist die Tora, und in den Propheten und den Psalmen, das ist die Kategorie Schriften, von mir geschrieben steht. Also die Juden haben das in drei Teile aufgeteilt, das Alte Testament, Gesetz, Propheten und Schriften, und Jesus bestätigt das. Er sagt, jawohl, dass alle Bücher sprechen dort von mir. Kommen wir zum neutestamentlichen Kanon. Da finden wir Folgendes vor. Die Schreiber des Neuen Testamentes bestätigen nicht nur das Alte Testament, sondern sie bestätigen sich auch manchmal gegenseitig. Und da lasst uns mal zwei Stellen aufschlagen, die, glaube ich, auch dafür bekannt sind. 2. Petrus 3, Verse 15 und 16. Da tut das der Apostel Petrus und spricht über den Apostel Paulus. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos von ihm erfunden werdet in Frieden. Das war Vers 14. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Darunter ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und hier werden die Schriften von dem Apostel Paulus gleichgezogen mit den übrigen Schriften, die damals schon bekannt waren. Der sagt, das gehört auch zur Schrift. Und so wie sie Paulus' Schriften verdrehen, tun sie es auch mit den anderen Schriften, die wir kennen. Also wird ganz klar gesagt, Paulus' Schriften gehören dazu. Und noch eine zweite Stelle, 1. Timotheus 5, Vers 18. 1. Timotheus 5, Vers 18. Da zitiert der Apostel Paulus die Schrift, das heißt die Bibel. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Das steht im 5. Buch Mose. Und jetzt benutzt er ein zweites Schriftwort. Da sagt er, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das kommt aus dem Lukas-Evangelium. Und beides wird als Schrift bezeichnet. Altes, Neues Testament. Der Origenes, circa 230 nach Christus, der hat eine Liste veröffentlicht und dort hineingeschrieben, welche Schriften damals allgemein anerkannt wurden. Und er macht da die Aussage, dass der Hebräerbrief und 2. Petrusbrief, 2. und 3. Johannes, Jakobus und Judas von manchen angezweifelt werden. Also die waren da ganz offen und ehrlich und sagen, ja, da gibt es Zweifel. Aber er hat das dann widerlegt und sagt auch da ganz nachdrücklich, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben wurde. Gut, können wir jetzt so annehmen oder auch nicht. Aber wir merken, auch da gab es schon ein gewisses Ringen darum. Nun, welche Fragen kamen da auf? Ich hatte schon gesagt, Hebräerbrief, wer ist der Verfasser? Das war sehr wichtig. Ist das ein Apostel oder steht er in enger Verbindung zu ihm? 2. Petrusbrief, nun, da hat man den Vergleich mit dem 1. Petrusbrief, der war anerkannt. Und da sagt er, warum ist der 2. Petrusbrief so anders wie der 1. Petrusbrief? Und das Ergebnis war letztendlich, es ist einfach ein anderes Thema. Und der 1. Petrusbrief, der wurde zusammen mit einem Silvanus geschrieben. Wir denken, das ist der Silas. Und deswegen klingt der wahrscheinlich anders als der 2. Petrusbrief. Der Judasbrief, da gab es auch Fragen. Und das können wir auch vielleicht verstehen, weil der immer wieder Bezug nimmt zu den Apokryphen. Und da fragte man sich schon, ja, wie kann das da in die Bibel hineinkommen, wenn er die Apokryphen zitiert? Aber was wir einfach feststellen müssen, Judas sagt niemals, dass das, was er dort erwähnt, ja, oder die Apokryphen letztendlich Wort Gottes sind. Das tut er nicht. Er greift einfach nur Begebenheiten auf aus den Apokryphen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Zusätzliche Schriften wurden eigentlich niemals groß in Erwägung gezogen. Das müssen wir auch festhalten. Es gibt ja heutzutage gewisse Autoren, die finden das toll, irgendwie da rumzugraben, so ein Dan Brown zum Beispiel. Und die finden das faszinierend, gewisse Evangelien herauszugraben, ja, und sagen, ja, wahrscheinlich wollte man die einfach nur nicht dabei haben. Ich hatte mal vor kurzem zwei Personen gehört, die waren so begeistert, sprachen sie vom Thomas-Evangelium und vom Judas-Evangelium, ja. Auch ein ganz absurdes Evangelium, wo man versucht, den Judas zu rechtfertigen, dass er ja nicht anders konnte, dass es ja Gottes Ratschluss war, dass der Judas ihn verrät und so weiter, ja. Es gibt so Leute, die faszinieren sich dafür. Dan Brown auch scheint Begeisterung zu haben für das Philippus-Evangelium. Warum? Weil dort eine Aussage getroffen wird über Jesus und Maria Magdalena. Und das scheint ihm zu gefallen. Aber solche Schriften wurden niemals in großen Erwägung gezogen. Es gab drei Schriften, da hat man ein bisschen länger überlegt. Das war der erste Clement-Brief. Das war ein Kirchenvater und der hat auch an die Korinther geschrieben, auch sehr vom Charakter sehr ähnlich. Er zeigt dort Missstände auf. Ein weiteres Buch, der Hirte des Hermas. Da wird Sittenlehre vermittelt, ähnlich auch die Didache. Vielleicht habt ihr das irgendwann mal gehört. Da werden auch viele praktische Themen für die Gemeinde aufgegriffen. Aber eigentlich wurde das nie groß in Erwägung gezogen. Die älteste bekannte komplette Liste von den 27 neutestamentlichen Büchern stammt von Athanasius. Er hat das in einem sogenannten Osterbrief verfasst. Und da hat er alle Bücher erwähnt, die wir hier auch kennen. Und kurze Zeit später wurde dieser neutestamentliche Kanon auf zwei Konzilen, einmal in Hippo, das war 393, und Karthago letztendlich dann auch bestätigt. Also vom Neuen Testament gab es eigentlich nie groß Zweifel, welche Bücher hineingehören und welche nicht. Was für mich eigentlich sehr wichtig ist, ich hatte nochmal darüber nachgedacht, auch als ich dieses Thema gehalten habe über die Überlieferung der Heiligen Schrift. Wisst ihr, wir können sehr wissenschaftlich an solche Sachen hineingehen und überlegen, ja, welches Kriterium, auch bei den Handschriften, ja, dass man genau vergleicht und so weiter, ist auch eine wichtige Arbeit. Aber mir ist nochmal bewusst geworden, dass letztendlich Gott seine Hand drüber hält. Er hat seine Hand drüber gehalten, dass wir uns in diesen Dingen so sicher sein können. Und ich möchte uns das jetzt nochmal aufzeigen, gerade bei den Apokryphen. Wie gesagt, im Neuen Testament war man sich ziemlich einig. Bei den Apokryphen bis heute gibt es ja die Debatte, gibt es vielleicht noch zusätzliche Bücher? Beim Neuen Testament sind sich katholische und evangelische Kirche einig, aber eben beim Alten Testament nicht. Und da finden wir die alttestamentlichen Apokryphen. Was wir wissen sollten, ist, die ganzen Bücher, die wir gerade in den katholischen Ausgabe finden oder in der ökumenischen, in der Einheitsübersetzung, die wurden alle geschrieben in dieser sogenannten Zeit der Stille. Das heißt, wo die Juden eigentlich gesagt haben, Gott spricht nicht mehr zu uns. Und es hat lange gedauert, 400 Jahre, bis Gott wieder sprach. Und diese Bücher sind alle dort entstanden. Und die hat man dann doch hineingenommen, zum Teil jedenfalls. Die Juden haben sie also niemals dazugehörig gezählt und auch im Neuen Testament Jesus und die Apostel tun es auch nicht. Das müssen wir erstmal wissen. Nun, zweifellos gibt es da nützliche Aussagen, nützliche Schriften. Es gibt auch wahre Elemente natürlich in den Apokryphen, die werden im Neuen Testament aufgegriffen. Ich hatte schon Judasbrief erwähnt. Zum Beispiel in Judas 9 erwähnt er den Kampf um Moses Leib. Wenn wir im 5. Buch Mose lesen, da finden wir nichts von so einem Kampf. Da heißt es nur, dass Gott sich letztendlich darum gekümmert hat, um den Leichnam. Aber dann gab es einen Kampf und Judas bestätigt das und sagt, das stimmt. Und diesen Kampf finden wir in den Apokryphen vor. Der wird dort beschrieben. Oder in Judas 14 erwähnt der Judas eine Weissagung von dem Henoch, der entrückt wurde. Finden wir im 1. Buch Mose auch nichts. Aber Der Judas bestätigt das und sagt, das, was in den Apokryphen über diese Weissagung formuliert wird, ist wahr. Paulus selbst in 2. Timotheus 3, Vers 8 erwähnt auch eine, ja eigentlich Namen aus den Apokryphen, die wir sonst im Alten Testament nicht kennen. Im 2. Buch Mose lesen wir von der Auseinandersetzung von Mose und den Zauberern. Wir kennen aber nicht deren Namen. In den Apokryphen werden zwei Namen genannt. Das sind Jannes und Jambres. Und Paulus sagt, es ist wahr. Aber was wir wissen sollten, Paulus bestätigt ja auch andere Aussagen, zum Beispiel sogar von Philosophen. In Titus 1, Vers 12, da sagt er, da gibt es so einen Propheten, einen Philosophen, der sagt etwas über die Kreter, dass die faul sind, lügen, böse sind und sagt, und das stimmt, da hat er recht. Also in diesem Sinne, ja, bestätigt Paulus eben auch die Philosophen. Nun, vielleicht ein paar bekannte Bücher aus den Apokryphen. Ich weiß nicht, ob ihr da mal reingelesen habt. Ich glaube, die so ziemlich wertvollsten Bücher sind 1. und 2. Makkabäer. Das sind so die Befreiungskriege zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das ist schon wertvoll, hilft uns auch weiter. Dann finden wir dort Bücher wie Tobias, Judith, Jesus Sirach. Jesus Sirach ist ähnlich wie die Sprüche sogar. Das sind so ein paar Bücher, die recht bekannt sind. Was aber auffällt ist, diese Bücher reden nicht mit der wirklichen Autorität Gottes. Wir finden keine Zukunftsprophetie, keine neue Wahrheit über den Messias. Es gibt historische Fehlangaben und auch Irrlehren. Und wir fragen uns, warum wurden diese Bücher zum Teil doch hineingenommen? Auf dem Konzil von Karthago, 397 vor Christus gab es, oder nach Christus gab es zwei Positionen. Da gab es einmal den Augustin und der sagte, die Apokryphen gehören zur Heiligen Schrift dazu. Der Kirchenvater Hieronymus, der unterschied zwischen biblischen Kanon und Texten der Kirche. Das heißt, er sagt, es gibt Bücher, die benutzt die Kirche zwar, die sind auch sehr nützlich, aber das ist nicht Bibelwort. Er machte schon so eine Unterscheidung. Damals, bei diesem Konzil, hat man sich für die Position von Augustin entschieden. Das heißt, man hat gesagt, die Apokryphen gehören dazu. Später, Luther in der Reformationszeit, der nahm ganz klar die Position von dem Kirchenvater Hieronymus ein. Er sagte auch, die Apokryphen können nützlich sein, sind aber nicht Bibelwort. Was er gemacht hat, er hat ihnen einen extra Teil im Alten Testament gegeben. Und das finden wir auch bei etlichen Luther-Ausgaben. Aber was wir doch merken, es wird unterschieden. Das ist wie so ein Anhang. Wenn ihr zum Beispiel die Einheitsübersetzung nehmt, da fällt euch auf, die Apokryphen sind mittendrin. Ihr könnt das gar nicht unterscheiden. Ja, und das ist schon schwierig. 1546 gab es im Konzil von Trient nochmal eine Gegenreaktion gegen diese reformatorische Ansicht. Und da hat die katholische Kirche unwiderruflich festgelegt, dass gewisse apokryphische Bücher hineingehören, das heißt Wort Gottes sind. Etliche auch nicht. Zum Beispiel ein Buch, das heißt 2. Esdras, wurde nicht hineingenommen, weil es dort eine ausdrückliche Warnung gegen Totenanbetung gibt. Das hat man nicht hineingenommen. Andere Bücher waren denen aber sehr nützlich und da werde ich euch jetzt ein paar Beispiele zeigen. Zum Beispiel, die katholische Kirche hält eine Lehre fest, Erlösung durch Werke und Ablässe. Kennen wir natürlich besonders auch aus der Reformationszeit. Und da gibt es zum Beispiel eine Aussage in Jesus Sirach, die das letztendlich auch so bestätigt. Jesus Sirach 3,30, wie das Wasser ein brennendes Feuer löscht, so tilgt das Almosen die Sünden. Und das ist natürlich für die katholische Kirche sehr nützlich. Oder Tobit 12, Vers 9. Beten, Fasten und Almosen geben ist besser als goldene Schätze zu sammeln. Würde man sagen, ist okay. Denn Almosen erlösen vom Tode, tilgen die Sünden und führen zum ewigen Leben. Wisst ihr, es hat nicht nur damit zu tun, dass wir sagen, das passt uns nicht. Das widerspricht der ganzen anderen Schrift. Ja, allen Schriften würden dem entgegenstehen. Dann ein Abschnitt, der als Basis genommen wird für die Lehre des Fegefeuers. Da geht es in der Geschichte darum, der Judas Makkabäer, das ist so ein Widerstandskämpfer, die führen Krieg und dann finden sie dort Juden, sie sind gefallen und dann sieht man unter den Kleidern haben sie so Amulette, das sind so götzendienerische Amulette. Also diese Juden waren im Götzendienst verfallen. Und jetzt wird Folgendes erzählt, ich erzähle das mal kurz nach. Jetzt hat er überlegt, was sollte man tun? Und dann hat man für diese Toten ein Sühnopfer gebracht und hat für die Toten gebetet. Vielleicht lese ich es doch mal vor, damit ihr das mal seht. Da geht es nämlich um die Auferstehung der Toten. Wenn er nicht erwartet hätte, dass die Gefallenen auferstehen würden, so wäre es überflüssig, ja töricht gewesen, für Tote zu bitten. Also er hat an die Auferstehung geglaubt. Und er sagt, naja, wahrscheinlich kommen die jetzt in die Verdammnis, deswegen werde ich jetzt nochmal für die bitten. So dann aber bedachte er auch, dass denen, die als fromme Leute entschlafen, die herrlichsten Gnadengabe bereitet ist. Das ist ein frommer und heiliger Gedanke. Darum hat er auch für diese Toten ein Sühnopfer dargebracht, damit sie von ihrer Sünde erlöst würden. Und das hat natürlich die katholische Kirche auch aufgegriffen, hat gesagt, es gibt da noch das Fegefeuer und da gibt es noch mal eine Chance. Betet für diese Leute, dass sie da rauskommen am Ende und auch mit uns die Herrlichkeit erleben. Ich hatte noch mal geschaut, in der Einheitsübersetzung steht auch, das ist der einzige Vers, der das bestätigen würde. Ja, also es wird dort als Kommentar auch gegeben. Ja, ich lese das jetzt nicht weiter vor, dann gibt es noch Stellen in Tobit 6, 8 und auch 17, 18, da wird auch sogar Zauberei gefördert. Da soll man zum Beispiel ein Opfer geben und wenn der Dämon das riechen würde, dann könnte man ihn damit vertreiben und so weiter. Also solche Aussagen gibt es dann eben auch. Für mich nochmal eine wichtige Frage, wenn wir den Apokryphen einmal abschließen, ist der biblische Kanon letztendlich abgeschlossen? Und da haben wir eine klare Aussage von der Heiligen Schrift, die sagt uns ja. Das Alte Testament behauptet das nicht. Also im Alten Testament findet ihr nicht die Behauptung, dass es abgeschlossen wäre, sondern dort wartet man auf den Messias und man wartet auf einen neuen Bund. Also das Alte Testament ist offen dafür, dass noch was hinzukommt. Beim Neuen Testament ist das letztendlich anders. Hier erscheint der Messias, hier finden wir den neuen Bund und in Hebräer zum Beispiel 1 und 2 wird auch gesagt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das letzte Reden Gottes geschieht im Sohn. Und als die Apostel verstarben, da finden wir keine neue Schrift mehr. Judas formuliert das auch so in 1 Vers 3. Er sagt, er spricht über den Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Endgültig, sagt er. Jesus, auch ähnlich, er spricht über den Geist der Wahrheit, der kommen soll. Und er sagt über ihn, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und das finden wir auch im Neuen Testament. Ein prophetisches Buch haben wir, wo uns das Zukünftige weitergegeben wird. Und das ist die Offenbarung. Und damit endet auch letztendlich der Kanon. Da redet der Geist Gottes noch einmal über zukünftige Dinge. Und da finden wir diese klaren Aussagen, dass man nichts hinwegnehmen soll, nichts hinzutun soll zu der Schrift. Und so endet letztendlich das Neue Testament. Bedeutet das, dass Gott sich uns ansonsten außerhalb der Schrift nicht mehr zu erkennen gibt? Ich glaube, das ist zu viel gesagt. Gott gibt sich uns zu erkennen. Und wir finden auch in dem Propheten Joel zum Beispiel die Aussage, dass er sich in Zukunft Israel nochmal ganz besonders offenbaren wird. Da reden wir zum Beispiel von Träumen, Visionen und so weiter. Aber was wichtig ist, nichts, was kommt, hat den Charakter der Heiligen Schrift. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, auch wenn es darum geht, Leute zu bewerten. Wenn sie kommen und sagen, ja, das, was ich bringe, ist Wort Gottes, ja, es ist gleichzusetzen mit der Heiligen Schrift, da sagen wir, das kann nicht sein. Häufiger ist es doch eher so, dass Leute kommen und sagen, ich habe da so ein Gefühl, Gott hätte mir dies oder jenes gesagt. Vergiss diese Gefühle. Wisst ihr, wenn Gott redet, dann redet er klar. Also ein Prophet kam niemals daher und sagte, ich habe heute so ein Gefühl gehabt. Er konnte ganz klar sagen, der Herr hat gesprochen. Und das ist wichtig. Ja, mit den Gefühlen ist das immer so eine Sache. Warum ist das für uns so wichtig? Dieser Gedanke, dass wir wissen, dass der Kanon abgeschlossen ist, bewahrt uns vor manch einer Irrlehre und auch vor manch so einem Antichristen. Da kam zum Beispiel der Mohammed. Was sagt er? Ich bin der letzte Prophet. Und er bringt uns neue Offenbarungen. Und er hat sich sehr simpel gemacht und hat gesagt, Altes und Neues Testament ist verfälscht. Das, was ich euch bringe, da habt ihr wirklich Autorität Gottes. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und das ist billig. Weil das haben die, zum Beispiel die neutestamentlichen Schreiber nie gemacht. Das war wirklich Harmonie mit dem Alten Testament. Die haben das bestätigt. Und da haben wir auch so das Gefühl. Das war zu einfach, was er dort gesagt hat. Oder was ist mit den Adventisten? Hier spielt besonders eine Prophetin eine besondere Rolle. Die heißt Ellen G. White. Und sie sagt auch, sie habe neue Offenbarungen bekommen. Die Kirche nennt sie auch, oder sie wird bezeichnet als Geist der Weissagung. Das haben sie aus Offenbarung 19, Vers 10. Man sagt, sie habe die Gabe der Prophetie gehabt und sie wäre so eine endzeitliche Botin gewesen. Und jetzt folgende Aussagen, die über sie getroffen werden. Wir meinen, dass die Bibel und die später auftretende Gabe der Prophetie, damit ist Ellen G. White gemeint, miteinander harmonieren. Das heißt, man bringt Schrift und ihre Offenbarung zusammen und sagen, das steht in Harmonie. Okay, lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Weiter heißt es, wenn wir unverdrossen dem Licht folgen, das Gott uns in seinem Wort, das ist also die Bibel, und durch die Gabe der Prophetie gnädig schenkt, da haben wir wieder Ellen G. White, werden wir eines Tages in naher Zukunft im neuen Jerusalem ankommen und Jesus sehen. Das ist schon eine sehr gewagte Aussage. Die sagen, du nimmst die Bibel, noch die Prophetie von Ellen G. White und diese beiden Linien führen dich letztendlich in die Ewigkeit hinein. Und noch eine dritte Sache. Da heißt es von ihr, in früheren Zeiten hat Gott durch den Mund von Propheten und Aposteln gesprochen. Denkt an Hebräer. In diesen Tagen spricht er zu ihnen durch die Zeugnisse seines Geistes. Und da ist wieder Ellen G. White gemeint. Also heute spricht er besonders durch Ellen G. White. Und da merken wir, dass die Adventisten viel zu weit gegangen sind mit solchen Aussagen. Gerade auch deshalb, weil sie ganz klar als falsche Prophetin dasteht. Sie sagt zum Beispiel, 1849 sei das Untersuchungsgericht fast abgeschlossen. Das klingt an die Jehovas Zeugen. Oder sie werde noch leben, wenn Christus wiederkommt. Sie ist schon längst gestorben. Nur noch einige Monate sei es bis zum Ende der Welt, behauptete sie. Die Altstadt von Jerusalem werde nicht wieder aufgebaut werden. Die Sklaverei bleibe in den USA bis zur Wiederkunft Jesu bestehen. Oder zum US-Bürgerkrieg sagt sie, die Nordstaaten würden verlieren. War falsch. Es werde in einem weltweiten Krieg münden, die USA würde zur Wüste werden. Und da merken wir, sie ist eine ganz klar eine falsche Prophetin. Was ist, wenn man auf Ungereimten hinweist? Da wird Folgendes zur Antwort gegeben. Ja, es gibt Fragen an Ellen G. White und ihr Werk, genauso wie wir Fragen an die Bibel und ihre Verfasser stellen können. Und wie in der Bibel finden wir in ihren Schriften Ungereimtheiten. Und da merken wir schon, also die Adventisten, da geht es nicht nur darum, um Sabbat und dergleichen, merkt euch das einfach, da gibt es eine Ellen G. White und die spielt eine ganz bedeutsame Rolle dort. Also, das sollten wir uns merken, nichts darf auf dieser Ebene stehen wie die Heilige Schrift. Der Kanon ist abgeschlossen. Ich möchte jetzt auch abschließen. dachte an den Kämmerer aus Äthiopien. Er hat eine Jesaja-Rolle erworben und die bedeutet ihm ganz, ganz viel. Das ist sein größter Schatz und er liest darin. Und dann lesen wir von dem Philippus, der ihm dieses Wort erklärt und er findet das Heil. Und ich dachte, was haben wir doch für ein unfassbares Privileg. Wir haben nicht nur eine Jesaja-Rolle. Das wäre damals unglaublich gewesen, wenn man die zu Hause hätte. Wir haben den kompletten Kanon. Wir haben alle Bibelbücher, alles zusammengefasst in einem Buch. Und ich möchte uns einfach ermutigen und uns das einfach nochmal vor Augen führen. Das ist ein enormes Privileg. Deswegen lasst uns wirklich die Bibel von vorne bis hinten immer wieder durchlesen und bleiben wir dabei. Auch wenn wir vielleicht beeindruckt sind von irgendwelchen anderen Schriften, niemals darf das auf diese Ebene gezogen werden. Das ist Wort Gottes. Und nicht John MacArthur hat aber gesagt und so weiter. Nein, wir müssen immer wieder so sagen, die Bibel sagt es aber am Ende so. Das ist für uns bedeutsam. Wir wollen bei dem Wort Gottes bleiben. Amen.